Einführung. Makers versus Takers. Die barbarischen Goldbarone. Sie haben das Gold nicht gefunden. Sie haben das Gold nicht abgebaut. Sie haben das Gold nicht gewonnen. Aber durch irgendeine merkwürdige Alchemie gehörte alles Gold ihnen. Big Bill Haywood, Mitbegründer der ersten Industriegewerkschaft. Besser hätte Bill Haywood seine Befremdung nicht ausdrücken können. Er vertrat zu Beginn des 20. Jahrhunderts und während der großen Depression in den 1930er Jahren im amerikanischen Bergbau beschäftigte Männer und Frauen. Haywood hatte die Branche im Blut. Aber selbst er hatte keine Antwort auf die Frage, warum verdienten die Kapitaleigner, die kaum mehr taten, als mit Gold auf dem Markt zu handeln, derartige Summen, während der Lohn für die Arbeiter, die ihre körperlichen und geistigen Energien einbrachten, um es zu finden, abzubauen und zu gewinnen, gar so dürftig ausfiel. Warum bekamen die Nehmer so viel Geld auf Kosten der Macher? Ähnliche Fragen stellt man sich noch heute. Die britische Kaufhauskette BHS meldete 2016 Insolvenz an. 2000 hatte der Kaufhausmilliardär Sir Philip Green das 1928 gegründete Unternehmen für 200 Millionen Pfund gekauft. 2015 verkaufte er es für 1 Pfund an eine Investorengruppe unter der Führung von Dominic Chappelle. Während der Zeit, in der er BHS kontrollierte, zogen Sir Philip und seine Familie geschätzte 580 Millionen Pfund in Form von Dividenden, Mietzahlungen und Zinsen aus Krediten aus dem Unternehmen ab, die sie an BHS vergeben hatten. Der Zusammenbruch von BHS kostete 11.000 Beschäftigte den Arbeitsplatz und hinterließ ein Loch von 571 Millionen Pfund in der Pensionskasse. Und das, obwohl diese einen Überschuss aufgewiesen hatte, als Sir Philip das Unternehmen erstand. Ein Bericht des Arbeits- und Pensionsausschusses des britischen Unterhauses über das BHS-Desaster warf Sir Philip, Mr. Chappelle und ihrem Gefolge ein systematisches Plündern des Unternehmens vor. Für die damaligen wie auch die ehemaligen Angestellten von BHS, die mitsamt ihren Familien von den Zahlungen des Unternehmens abhängig waren, stellte dies eine Wertabschöpfung von biblischen Ausmaßen dar. Eine dem wirtschaftlichen Beitrag völlig unangemessene Aneignung von Gewinnen. Für Sir Philip und alle anderen mit einem Anteil am Unternehmen war es eine Wertschöpfung. Man mag Sir Philips Handlungsweise als Anomalie betrachten, als die Exzesse eines Einzelnen, so ganz ungewöhnlich ist die Denkart dahinter allerdings nicht. Es gibt heute zahlreiche Großkonzerne, die sich vorwerfen lassen müssen, Wertschöpfung mit dem Abschöpfen von Wert zu verwechseln. Im August 2016 zum Beispiel sorgte die Europäische Kommission, das Exekutivorgan der EU, für einen internationalen Eklat zwischen der EU und den USA, als man Apple eine Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro an Irland befahl. Apple ist seinem Börsenwert nach das größte Unternehmen der Welt. 2015 verfügte das Unternehmen außerhalb der USA über einen Berg von Cash und Papieren im Wert von 187 Milliarden Dollar. Etwa die Größe der gesamten tschechischen Wirtschaft im selben Jahr. Damit umging man die amerikanische Steuer, die fällig gewesen wäre, hätte man diesen Betrag in die Vereinigten Staaten zurückgeführt. Im Rahmen eines Deals mit Irland von 1991 hatte man 2 irischen Apple-Töchtern eine bevorzugte steuerliche Behandlung gewährt. Apple Sales International, ASI, die für alle Profite aus dem Verkauf von iPhones und anderen Apple-Geräten in Europa, Nahost, Afrika und Indien zuständig ist, sowie Apple Operations Europe, die Computer herstellt. Für einen nominellen Betrag übertrug Apple die Entwicklungsrechte seiner Produkte an ASI, was den amerikanischen Steuerzahler um die Einkünfte aus den in Apple-Geräten verbauten Technologien brachte. Technologien, deren frühe Entwicklung von ihm finanziert worden waren. Wie die Europäische Kommission erklärte, betrage der maximale Steuersatz auf diese in Irland verbuchten Profite 1%. Apple habe jedoch 2014 gerade mal Steuern in Höhe von 0,005% bezahlt. Der übliche Körperschaftssteuersatz in Irland beträgt 12,5%. Überhaupt hatten diese irischen Apple-Töchter steuerlich keinen Sitz, weder in Irland noch sonst wo. Möglich war dies durch die unterschiedliche Definition von Firmensitz in Irland und den USA. Fast alle Gewinne der beiden Töchter gingen an ihre irische Hauptverwaltung, die jedoch nur auf dem Papier existierte. Die Kommission begründete Apples Steuernachzahlung damit, dass Irlands Deal mit Apple eine illegale staatliche Beihilfe darstelle. Eine staatliche Unterstützung, die einem Unternehmen Vorteile gegenüber seinen Konkurrenten verschafft. Irland hatte anderen Unternehmen ähnliche Konditionen nicht eingeräumt. Irland, so die Kommission, habe Apple den absurd geringen Steuersatz im Gegenzug für die Schaffung von Arbeitsplätzen in anderen Apple-Niederlassungen im Land gewährt. Apple und Irland wiesen die Forderungen der Kommission gemeinsam zurück. Selbstverständlich ist Apple nicht der einzige Großkonzern, der seine Zuflucht in exotischen Steuerstrukturen sucht. Apples Wertabschöpfungszyklus beschränkt sich nicht auf internationale Steuertricks. Das Ganze funktioniert durchaus auch näher der Heimat des Unternehmens. Nicht nur hat Apple dem irischen Steuerzahler Wert entzogen, sondern auch der irische Staat dem amerikanischen Steuerzahler. Warum? Apple hat sein geistiges Eigentum in Kalifornien geschaffen, wo das Unternehmen seine Zentrale hat. Und wie ich bereits in meinem Buch »Das Kapital des Staates« erklärt habe und hier in Kapitel 7 ansprechen werde, wurde die gesamte Technologie, die das Smartphone smart macht, durch die öffentliche Hand finanziert. 2006 jedoch gründete Apple zur Vermeidung kalifornischer Steuern eine Tochter in Reno, Nevada, einem Bundesstaat, der weder Körperschaftssteuer noch Kapitalzuwachssteuer kennt. Unter dem kreativen Namen Braeburn Capital leitete Apple einen Teil seiner US-Gewinne an Kalifornien vorbei an die Tochter in Nevada. Zwischen 2006 und 2012 verbuchte Apple 2,5 Milliarden Dollar an Zinsen und Dividenden in Nevada, um den kalifornischen Fiskus zu umgehen. Kaliforniens sagenhaft hohe Schulden ließen sich erheblich reduzieren, würde Apple seine US-Einkünfte gänzlich und korrekt in diesem Staat deklarieren. Immerhin hat hier ein Gutteil seines Werts, Architektur, Design, Verkauf, Marketing etc., seinen Ursprung. Die Wertabschöpfung stellt also nicht nur die USA gegen den Rest der Welt, sie spielt auch einen amerikanischen Bundesstaat gegen den anderen aus. Es ist offensichtlich, dass Apples hochkomplexe Steuerarrangements in der Hauptsache dazu dienten, maximalen Wert aus seinem Geschäft abzuschöpfen, indem man die erheblichen Steuern umging, von denen die Gesellschaften profitiert hätten, in denen das Unternehmen operiert. Sicher, Apple schöpft Wert. Das soll hier nicht in Abrede gestellt werden. Aber die Unterstützung zu leugnen, die der Steuerzahler der Firma gewährte, und dann auch noch Bundesstaaten und Länder gegeneinander auszuspielen, ist sicher kein Weg zum Aufbau einer innovativen Wirtschaft oder zur Schaffung eines integrativen Wachstums, von dem weite Teile der Bevölkerung profitieren. Nicht nur die, die besonders gut darin sind, sich das System zunutze zu machen. Apples Wertabschöpfung hat aber auch noch eine andere Dimension. Viele Unternehmen dieser Art benutzen ihre Gewinne, um kurzfristig ihre Aktienkurse in die Höhe zu treiben, anstatt sie langfristig in die Produktion zu reinvestieren. In der Regel kaufen sie dazu mit Cash-Reserven Anteile von Investoren zurück, selbstverständlich unter dem Vorwand der Maximierung des Aktionärswerts bzw. Shareholder-Values, des Einkommens, das der Aktionär eines Unternehmens auf der Basis des Aktienkurses bezieht. Es kommt jedoch nicht von ungefähr, dass die Hauptnutznießer dieser Aktienrückkäufe Manager mit großzügigen Optionen im Rahmen ihrer Vergütungspakete sind. Eben jene Manager, die die Rückkaufprogramme implementieren. Apple gab zum Beispiel 2012 ein Rückkaufprogramm in der schwindelerregenden Höhe von 100 Milliarden Dollar bekannt. Teils um aktivistische Aktionäre abzuwimmeln, die von der Firma Cash verlangten, um Shareholder Value freizusetzen. Anstatt in das Unternehmen zu reinvestieren, zog Apple eine Ausschüttung an seine Aktionäre vor. Die Alchemie von Nehmer versus Macher, die Big Bill Haywood in den 1920er Jahren ansprach, ist heute so wirksam wie damals.